Wir möchten hier am Podium ein paar Fragen miteinander besprechen. Sie haben gemerkt an diesen Vorträgen, es tut sich wirklich etwas. Die Parapsychologie ist nicht gar so ein Mauerblümchen, wie man sich vielleicht gedacht hat. Es ist zwar immer noch keine blühende Rose, aber immerhin, es macht sich doch langsam bemerkbar. Man untersucht, man experimentiert, man bemüht sich um Querverbindungen mit bekanntem Wissen. Aber jetzt möchten wir uns mal ein bisschen orientieren, wie eigentlich der Stand ist. Bevor wir aber damit anfangen, möchte ich Ihnen die Herren noch einmal vorstellen, die hier am Podium sitzen. Aber zuerst 4 kleine Mitteilungen. Erstens, ein Herr Hohndorf macht laufend Videoaufnahmen, Sie sehen es dort, und er wäre bereit, Ihnen solche Bänder zu kopieren, wenn Sie möchten. Sie sehen ihn an einem Videogerät, können nachher sich an ihn wenden. Fundstelle für gefundene oder verlorene Dinge ist natürlich das Tagungsbüro. Dann unsere Metallbiegeparty heute Abend ist ja ein in sich geschlossener Kreis. Also es gibt da kein Hin- und Herlaufen. Das bedingt, 20.15 Uhr werden die Türen geschlossen. Also Sie müssen dort sein, nachher darf niemand mehr rein. Das ist oben, es ist irgendwo auf dem Programm drauf, auf einem Zettel, den Sie mitbekommen haben. Ich müsste jetzt selber nachblättern. Es ist auch im Lift angeschlagen, an mehreren Stellen, sicher zu finden. Dann haben Sie ja geachtet, dass eine unserer Schweizer parapsychologischen Vereine, die Schweizerische Vereinigung für Parapsychologie, da draußen eine Ausstellung hat über psychokinetische Spontanphänomene. Herr Dr. Locher, Präsident, wird nach dieser Veranstaltung eine kurze Führung veranstalten. Nun die einzelnen Herren, und ich bitte die Herren, mir ein bisschen zu helfen, wenn ich zu wenig weiß über deren Lebensgeschichte, soweit das hier für unseren Fall nötig ist. Von einigen liegt ja unten wirklich eine Beschreibung vor, aber leider nicht von allen. Sie wissen, es passieren immer irgendwo kleine Fehler. Das ist natürlich die einzige Unzulänglichkeit unseres Kongresses, dass nicht von jedem der Referenten wirklich der Lebenslauf vorliegt. Verzeihen Sie das. Also, ich fange gleich hier an mit Herrn Dr. Schiebeler. Er ist Physiker und Professor für Physik an der Fachhochschule Ravensburg. Er hält dort laufend Vorlesungen über Parapsychologie, hält sehr viele Vorträge, und ich glaube, ich darf das in unserem Kreise sagen, dass er eher die Phänomene bewirkt denkt durch das Hereinwirken außerirdischer Mächte. Also, dass er nicht von der streng animistischen Seite her kommt. Nicht. Dann kommt Herr Gruber, der so im Freiburger Kreis, also in einer berühmten Gegend, angesiedelt ist. Ich komme nie richtig draus, was er eigentlich zurzeit hauptsächlich tut. Ein bisschen arbeitet er bei Bender, ein bisschen hilft er noch da und dort aus. Transpersonale Psychologie scheint das Neueste zu sein. Ihr Spezialgebiet, soviel ich weiß, ist mediale Malerei und Schamanismus. Da haben Sie auch ein Buch drüber geschrieben. Habe ich genug gesagt? Reicht's. Schön. Dann kommt Herr Dr. Med Kranz. Von Ihnen weiß ich nur, dass Sie aus Frankreich, aus Po sind. Können Sie noch ein Wort mehr sagen vielleicht?
Ja, ich bin Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, aber jetzt pensioniert. Und ich interessiere mich ganz privat für paranormale Vorgänge. Von Jugend auf hatte ich mich schon dafür interessiert und kam schnell zum Schluss, dass alles nur Einbildung oder Mythomanie oder Halluzination war. Erst nachdem ich Geller an der Television sah und später persönlich kennenlernte, und der Sache wieder nachging, kam ich zur Überzeugung, dass die Phänomene echt sind.
Also im Alter wird man klug. Dann, wenn ich von Alter spreche, man würde nicht ansehen, dass Herr Professor Dr. Rothschild, Neurologe, glaube ich, im 84. Lebensjahr steht. Okay. Er ist ein so berühmter Wissenschaftler, dass ich das ganze Podiumsgespräch dazu verwenden müsste, um alle seine Veröffentlichungen aufzuzählen. Bitte lesen Sie die unten nach, die sind verzeichnet unten. Dann Herr Dr. Heinz Behrendt, Zahnarzt, Jerusalem, Leiter der Parapsychologischen Gesellschaft von Israel, so heißt das richtig.
Ehemaligen Leiter.
Gründer.
Ja. Gründer, Mitbegründer.
Mitbegründer, wunderbar. Auch einige Publikationen, Journal SPR, erinnere ich mich, einiges gelesen zu haben. Auch in der Zeitschrift von Professor Bender waren Dinge drin. Ich glaube, es waren eher kleinere Sachen, aber also ziemlich auch an Forschung. Ach nein, die Bücher, Verzeihung.
Das erste Buch in hebräischer Sprache über Parapsychologie ist von mir geschrieben. Und in deutscher Sprache erschien im Kohlhammer Verlag eine Einführung und jetzt vor wenigen Wochen im Herder Verlag eine Einführung in die Telepathie und Hellsehen. Was wissen wir darüber?
Danke sehr. Wir kommen zu Herrn Professor Hastet. Sie haben heute Morgen sicherlich feststellen können, dass er Physiker ist am Birkbeck College der University of London. Er untersucht speziell eben gerade Phänomene dieser Art, also diese psychokinetischen Einflüsse auf Metalle. Ich glaube, damit haben wir etwa gesagt. Oder möchten Sie noch etwas zufügen?
You will only find me a physicist and I have therefore a limited outlook. Physicists are so arrogant that they believe their outlook is total, but I am not like this. Professionally, I am an atomic and molecular physicist, but of course, interests in electrobiology and interactions of light and electric fields with biomolecules may be important in our discussions.
Die Bescheidenheit ist typisch Englisch. Neben Professor Hastet sehen Sie den bereits heute Morgen im Vortrag von Senkowski ja genügend vorgestellten Burkhard Heim, wo übrigens ein kleiner Lebenslauf im Manuskript von Herrn Senkowski enthalten ist, sodass wir, glaube ich, über Weiteres verzichten können. Dann zu seiner Seite Herr Senkowski, Dr. Senkowski, er ist auch Physiker und er ist Professor für
Physik.
Für Physik selber.
Ja. An der Fachhochschule in Bingen.
Jawohl. Und dann schließlich Dr. Larcher. Vous êtes médecin et vous êtes
médecin du travail.
Médecin du travail et
directeur de l'Institut Métapsychique International.
C'est ça. Also das berühmte Parapsychologische Institut von Frankreich, das, verzeihen Sie, wenn ich das so vielleicht dumm sage, früher eines der berühmtesten von Europa war. Es ist selbstverständlich jetzt noch berühmt, aber also früher war es so ganz oben auf. Da waren die großen Namen wie Richet und so weiter tätig. Dann schließlich Herr Dr. Med Nägeli, Psychiater aus Zürich. Er war ja so rund seine 20 Jahre Präsident der Schweizer Parapsychologischen Gesellschaft. Er war in dieser Pionierzeit der Förderer der Parapsychologie in der Schweiz. Er war auch einer der ersten, die nach den Philippinen gefahren sind und sein Buch über die Logurgen auf den Philippinen ist bekannt in weiten Kreisen. Ich komme letztlich zu Herrn Velti. Physik, wie sagt man das, Assistent?
Technischer Assistent.
Technischer Physik, Assistent an der Universität Bern. Er ist also in der Nähe all dieser Mittel, die man braucht, um Untersuchungen auf dem psychokinetischen Gebiet zu machen. Und er hat in vorbildlicher Art derartige Untersuchungen gemacht. Wer bei ihm in der Gruppe gestern Abend war, hat einiges über seine Methode mit Silvio gehört. Er hat aber auch andere Untersuchungen gemacht. Und jetzt hätte ich bald schon etwas vorweggenommen. Er wird einen Preis, ich sage halt mal ganz allgemein, nächsten Winter für seine Forschungsarbeiten bekommen. So, damit wären die Herrschaften etwas vorgestellt. Wir haben im Sinn, einige Themen ein bisschen hier zu besprechen. Und ich möchte gleich als erstes einmal die Frage stellen, ob jemand, der Podiumsgesprächsteilnehmer, uns sagen kann, warum die Phänomene, die doch so reichlich, relativ reichlich erwiesen zu sein scheinen, nicht in größeren Kreisen bekannt sind, warum man sie eigentlich nicht wahrhaben will. Woran liegt das eigentlich? Gerne, Herr Heim.
Ich habe den Eindruck, dass es nicht nur ein mechanisches Trägheitsgesetz gibt, sondern auch ein psychologisches Trägheitsgesetz. Sehen Sie, wenn ein Wissensgebiet begründet wird, wie zum Beispiel die Naturwissenschaften, dann arbeitet man nach einem ganz bestimmten Stil. Es liegt ein Paradigma fest und das hat sich bewährt. Ich sagte es vorhin schon in der Diskussion, die Gruppe um Herrn Senkowski. Die Naturwissenschaften haben einen ungeheuren Erfolg gehabt. Und zwar einen Erfolg, der auf die Selbstbeschränkung zurückging. Man hatte damals, vielleicht vor 300-400 Jahren, sich gesagt, diese ganzen Dinge, die man sonst so betrieben hat, haben nachweislich nichts gebracht. Was hat man alles versucht? Man hat versucht, Gold zu produzieren, Lebenselixiere zu schaffen und so weiter und so fort. Nichts hat, und man hat auch Geister beschwören wollen, aber nichts hat wirklich etwas gebracht. Und daraufhin sagte man, es geht wohl auf Galilei zurück, beschränken wir uns doch jetzt ganz einfach mal nur auf die Dinge, die man messen kann und die jeder messen kann und alles und auch nur das, was zahlenmäßig erfassbar ist, was also abgezählt werden kann. Messen wir doch mal einfach die Versuche aus Lavoisier, das nachher das Prinzip des Wiegens auch in die Chemie eingebracht und hat aus der Alchemie die Chemie gemacht. Nun gut, und lassen wir alles heraus, was irgendwie nicht quantitativ erfassbar ist. Und so ist dann konnte gezeigt werden, dass auf all das Wägbare, die mit einer abstrakten Methode, nämlich die der Mathematik, angewendet werden kann, und das hat nun einen unvorstellbaren Erfolg gehabt. Einen Erfolg, der einmal ein riesiges Wissen heranbrachte, der zeigte, was hinter den Naturphänomenen steht, der aber auch sich sozialpolitisch auswirkte durch die Konsequenz des Erkennens der Naturkräfte, nämlich die Industrie. Und nun will natürlich keiner so recht von dieser Sache runter. Jetzt sagt man sich immer, was eben außerhalb der Naturwissenschaften sein soll, das gibt es in Wahrheit gar nicht. Ich höre oft, dass man sagt, gut, na ja, was soll das alles, ist ja naturwissenschaftlich nicht erwiesen und so weiter. Aber das mag der Grund, der psychologische Grund dafür sein, dass man diese Dinge nicht wahrhaben will, weil es einen Paradigmenwechsel bedeutet. Dann wird aber vergessen, und das ist der Fehler, der gemacht wird, man vergisst, dass die Naturwissenschaften sich so formieren konnten durch einen Verzicht. nämlich den Verzicht auf all das dieser Welt, was man eben nicht abwiegen und nicht abzählen kann. Das heißt, das Bild der Welt, wie es von den Naturwissenschaften gegeben wird, ist zwar im Bereich der Naturforschung sehr sicher, was wir hier wissen, wissen wir wirklich. Aber dieses Gebäude Naturwissenschaften ist nach oben offen, es hat nämlich kein Dach. Es hat deshalb kein Dach, dieses Dach ist vom Prinzip her ja gar nicht eingebaut worden. Man hat ja lediglich gesagt, wir wollen erstmal die Dinge untersuchen, die wägbar sind. Man hat gar nicht daran gedacht, jetzt zu behaupten, es gibt außer dem Wägbaren nichts weiter. Das haben wir erst heute gesagt und das ist falsch. Das heißt, es ist von Natur, vom Prinzip her ist das Gebäude eigentlich offen, aber weil das Paradigma so gut funktioniert hat, hat man schlicht und einfach ein nicht vorhandenes Dach erfunden und hat sich selbst damit das Gebäude abgeschlossen und fühlt sich darin wohl.
Wobei ich also hier vielleicht, wenn ich unterbrechen darf, sagen kann, das ist die historische Angelegenheit. Ja, man hat etwas herausgegriffen aus dem Ganzen und hat das selbstgefällig abgeschlossen. Aber schließlich stehen wir doch jetzt in einem anderen Stadium, dass wir das Übrige zu erkennen beginnen. Und ja, jetzt geht eigentlich die Frage weiter, warum dass nun das nicht auch seinen Stellenwert bekommt. Es ist ja, wie gesagt, nicht das falsch, was bisher gemacht wurde, aber warum kommt nicht das andere noch dazu? Sicher das Trägheitsgesetz.
Ja, das ist ein Trägheitsgesetz, was hier mitwirkt. Außerdem ist das Dach der Leute, die nichts weiter sehen wollen, ja erfunden. Ich finde, mit Dr. Emde möchte ich das eigentlich sagen. Das, was wir brauchen, ist eine andere Einstellung zu den Dingen. Und zwar geht das hier Naturwissenschaftler an. Wir sollten uns darüber klar werden, und das ist es auch immer, was ich den Kollegen sage, die Welt ist nicht zu Ende mit dem, was wir quantifizieren können, sondern wir sollten eine zur Transzendenz offene Haltung einnehmen, die Dinge auf uns zukommen lassen und dann muss man eben sehen, dass man irgendwie hier entweder den Begriff der Naturwissenschaften erweitert oder eben etwas völlig Neues anschließt. Ich bin davon überzeugt, dass sich hier ungeheure große Arbeitsgebiete ergeben werden, in denen auch Naturwissenschaftler sich betätigen können, sofern man diese transzendenzoffene Haltung hat. Transzendenz heißt ja eigentlich Überschreiten einer Grenze.
Aber eben, ich meine, das ist ja die Frage. Wir möchten ja diese transzendenzoffene Haltung. Und ich möchte vielleicht doch gerade Herr Schiebeler noch fragen. Er hat ja auch immer zu kämpfen, dass man uns diese Sache nicht abnimmt. Worin sehen Sie denn eigentlich die Schwierigkeiten, dass man, wie Herr Heim richtig sagte, es bei diesem Dach bewenden lässt?
Die Schwierigkeit liegt unter anderem auch, damit, da drin, dass man diese Phänomene, von denen wir hier reden, eben nicht zu beliebiger Zeit, zu beliebigen Ort immer reproduzieren kann. Wenn also jetzt ein Journalist hierher kommt und von Löffelbiegen etwas hört und dann am Abend hoch enttäuscht ist, dass er das nun nicht vorgeführt bekam, dann sagt er sich, das geht eben wohl offensichtlich doch nicht. Und die Schlagzeile heißt dann, und die Löffel bogen sich nicht. Und das bringen dann viele Menschen immer vor und sagen, sie können das ja gar nicht beliebig reproduzieren. Und ich habe auch schon in Leserbriefen das vorgehalten bekommen, wie können Sie sich als Naturwissenschaftler mit so etwas abgeben? Denn für den Naturwissenschaftler ist nur das existent, was an jedem Ort beliebig reproduziert werden kann. Und da habe ich gesagt, und das ist völlig falsch. Sie können keine Sonneneruption an beliebigen Ort zu beliebiger Zeit reproduzieren. Keine Sturmflut, kein Erdbeben. Das sind Naturvorgänge, die irgendwann einmal auftreten, aber die wir nicht reproduzieren können. Und dies sind auch Naturvorgänge, die wir eben nur zum Teil reproduzieren können, beliebig, aber eben zum großen Teil nicht. Und das ist mit ein Grund, weil sich in den Köpfen festgesetzt hat, man muss das an jedem Ort bei hellem Licht machen können. Und wenn man das nicht kann, dann existiert das nicht. Das sind aber Anwürfe von Nicht-Naturwissenschaftlern. Sie müssen ja denken, die Erfolge der Naturwissenschaften haben ein weltanschauliches Bild hervorgebracht, den sogenannten Materialismus im vorigen Jahrhundert. Und der hat sich festgesetzt in den Köpfen zunächst der Philosophen, dann der Theologen und vor allen Dingen in den Köpfen der Politiker. Da leben doch viele Politiker heutzutage noch davon, ganze Weltanschauungen. Die Physiker sagen, der Materialismus des vorigen Jahrhunderts ist längst überholt. Aber für die Politiker ist er noch lange nicht überholt. Und deswegen halten sie so fest an diesem alten Weltbild des vorigen Jahrhunderts und spüren natürlich, dass hier etwas völlig Neues auf sie zukommt. Und das wollen sie nicht haben. Das passt nicht in ihre ganzen Anschauungen, in ihre Absichten hinein. Und deswegen sperren sie sich mit allem, was da ihnen zur Verfügung steht. Und ein Jurist wie der Dr. Wimmer tritt auf und sagt, und die Wissenschaft hat längst erwiesen, dass es das nicht gibt. Die Wissenschaft ist er dann, Wimmer. Denn andere sagen das ja gar nicht. Der Physiker sagt nicht, ein vernünftiger Physiker sagt nicht, das kann es nicht geben. Der sagt höchstens, ich habe das noch nicht gesehen und weiß nichts darüber.
Sie haben zwei weitere Argumente gehört im Moment und ach, Verzeihung.
Ich meine, wir werden doch mit ganz anderen Sachen noch konfrontiert.
Aber wir müssen uns ja hier kurz halten und deswegen, habe ich das nicht so ausführlich gemacht.
Ja, eben.
Aber und es ist auch das zu sagen, wenn Herr Schiebeler 5 Milliarden Kredit hätte, wie man das braucht, um zum Beispiel einen bestimmten Proton-Proton-Stoß durchzuführen. Ich glaube, er könnte jedes beliebige Experiment, von dem wir sprachen, im Labor reproduzieren. Gut, es waren auch politische Gründe genannt. Aber Herr Hestet ist ja hier, der bis zu einem gewissen Grad reproduzierbare Dinge macht. Also der Junge soll einmal, soll zweimal Klicks machen, soll dreimal Klicks machen. Wie nimmt man Ihnen denn derartige, doch in traditionell naturwissenschaftlicher Form gebotene Resultate ab? Sagen da die Kollegen auch, ja, das interessiert uns nicht, das wird wohl, ja, das...
Please excuse me if I reply in English. I think that increasing numbers of physicists are becoming interested in these PK phenomena. It is the other scientists, the psychologists, biologists particularly, who resist them. But after all, we cannot understand physics yet. So we are used to having strange things. In physics, we don't even know what exists. We don't even know if, let us say, an electron can be in one of two places. It can be in two places at once. So what is so strange about these phenomena which we are reporting? Well, some of my colleagues are beginning to realize this, and particularly in America, there are more physicists who express an interest and start to research in these things. But it is an uphill struggle, and I think it will be perhaps 5 years or 10 years before we are all accepted, and then it will become a fashion, and that is worse still.
Ja, man kann ja auch sagen, die Physik ist sicher okkulter als die Tatsache eines verbogenen Löffels. Ich habe mir da einen schönen Satz von Schopenhauer notiert. Wer heutzutage die Tatsachen des Hellsehens bezweifelt, ist nicht ungläubig, sondern unwissend zu nennen. Und das vor 150 Jahren. Jetzt, Herr Hesset hat schon angesprochen, wer sind denn eigentlich diese Unwissenden? Ich darf natürlich stolz mit Herrn Hesset sagen, nicht die Physiker. Wer sind sie dann?
Also, William James. First of all, we do not believe these things. Secondly, well, we now believe them. They are true, but they are unimportant. Thirdly, well, we concede that they are important, but we knew it all the time. And therefore, we give it a language with many words and descriptions to make quite sure that you will not understand it.
Herr Behrendt wollte sich noch äußern.
Ja, ich wollte ein wenig von den Physikern
auf eine andere Stufe kommen und wollte dabei gleichzeitig sagen, wir beschäftigen uns hier mit Dingen, die die Zeit überspannen, die hinausgehen über den alltäglichen Rahmen. Aber wir sollten dennoch nicht vergessen, in welcher Zeit wir leben. Dass das eine Zeit ist mit einer Informationsexplosion, die ungeheuer nachteilige Folgen hat. Sie ermöglicht jede Fehlinformation. Sie ermöglicht das Festhalten an alten, veralteten Ansichten, die durch die Presse, durch Radio, durch alles Mögliche aufrechterhalten bleiben können durch längere Zeit. Und das wird auch zum Teil ausgenutzt. Und wie ich sagte, die Zeit, in der wir leben, spielt auch eine Rolle. Und da habe ich dann gestern Morgen einen Artikel in der Basler Zeitung gefunden von einem Professor Striebel. Die beiden Herren Ahrens und Götz, die die Fragen stellten, haben sehr intelligente Fragen gestellt. Ich kann leider von der Beantwortung nicht das Gleiche behaupten, denn ich will begründen, warum ich etwas solches sage. Ich neige nicht zu Polemiken, aber in diesem Falle erschien es mir im Rahmen unserer Veranstaltung notwendig, ein Wort davon zu sagen. Und zwar steht da unter anderem geschrieben von diesem Herrn Professor Striebel, dass wenn er so etwas Paranormales, er spricht auch sogar, und deswegen bin ich vielleicht so touchy, von dem Löffelbienen, wenn ich so etwas erleben würde, hätte ich immer den Verdacht, dass da irgendein Schmuh dahinter steckt, irgendein Betrug. Ja, Herr Professor, das ist eine Sache, die hat die Palladino seinerzeit schon gesagt. Beobachten Sie mich, sehen Sie, ob es wirklich Schwindel ist. Bilden Sie sich ein Urteil. Das ist der eine Punkt. Und dann sagt er, das habe ich persönlich einfach nicht erlebt, so etwas wie das Löffelbiegen. Und da bin ich dann kritisch genug. Ja, das verstehe ich nun überhaupt nicht. Wenn ich etwas erlebt habe, dann bin ich kritisch, um zu wissen, ob das echt ist oder ob es nicht ist. Aber wenn ich es nicht erlebt habe, bin ich dann besonders kritisch? Ich kann es nicht verstehen. Und das Letzte, und ich will Ihre Zeit nicht in Anspruch nehmen, mehr als notwendig ist. Er spricht von dem, mit dem sich hier einige hundert Menschen beschäftigen, über das hunderte von Büchern geschrieben sind, von Erscheinungen, er sagt Folgendes, die Erscheinungen, die da gezeigt werden und vorgeführt werden, sind immer Lappalien, wie Löffelbiegen etwa. Absolute Nullereignisse. Ja, ich weiß nicht, was oder wer hier das Nullereignis ist. Ein Wort noch zum Abschluss. Es sind Invarianz, Sturheit und Verschlossenheit vor der Idee des ewig Wandelnden, die leider vielfach auch an den Universitäten vorherrschen, die es verhindern, dass das Neue sich Bahn brechen kann.
Danke.
In der Times war einmal eine Einsendung. Man müsste das auf Englisch hören, denn nur die Engländer können so witzig sein. Da hat einer bewiesen, dass die Antarktis nicht existiert. Denn er war schließlich nie da. Und die Fotos, die er gesehen hat, ach, man weiß doch, das sind doch immer Fälschungen. Die Beschreibungen, die könnte man auch anders auslegen. Und führe er selber hin. Ach, man weiß ja so viel über Halluzinationen und so weiter. Nein, also die Antarktis kann unmöglich existieren, ganz klar bewiesen. Herr Dr. Negele hat sich zum Wort gemeldet.
Ja, aus der psychologischen Sicht möchte ich Folgendes sagen. Die Naturwissenschaften und das naturwissenschaftliche Denken, das überall an der Universität allein gelehrt wird, ist heute zur Konfession geworden. Eine Konfession ist eine emotionale Ausrichtung auf einen Sachverhalt. Und darum müssen wir uns ganz klar sein, dass wenn wir nun diese Emotionalität berühren und die Konfession in Frage stellen, dann kommt eine enorme psychische Reaktion zum Vorschein. Ich habe das immer erlebt, als ich von den Philippinen zurückkam, Filme brachte, die Ereignisse schilderte, da waren die Herren Ärzte direkt beleidigt. Sie können nicht mehr umdenken. Einer der berühmtesten Schönheitschirurgen in Zürich hat gesagt, eines weiß ich, der war nie in der Bauchhöhle, denn ich sah keinen Wundrand. Das ist für einen Chirurgen und Naturwissenschaftler absolut ausgeschlossen, dass jemand in einer Bauchhöhle sein kann, wenn kein Wundrand da ist. Also, diese Verunsicherung einer Konfession führt dazu, dass wir zunächst einmal gar nicht herankommen an das Verständnis dieser unserer Mitärzte und Mitwissenschaftler. Es muss auch zuerst einmal in der Welt gewesen sein. Erst dann, wenn vielfach darüber geschrieben wurde, dann ist es in der Welt und dann wird der Durchschnittsmensch zunächst einmal oder der nicht an der Universität gebildete bereit sein, darüber zu diskutieren, vorher nicht.
Also mit anderen Worten, der Widerstand kommt in erster Linie von der Universität fast her. Denn man sieht ja immer wieder bei Vorträgen, aber das ist natürlich ein ausgewähltes Publikum, hat man sehr große Resonanz. Die Leute finden das interessant, setzen sich damit auseinander, kommen vielleicht zum Schluss, ja halt, das sehe ich jetzt anders oder so, aber immerhin, sie setzen sich damit auseinander. Hingegen an der Universität ist überhaupt diese Resonanz nicht da. Herr Professor Rothschild?
Ich glaube, dass hier eine große Rolle die Tatsache spielt, dass wir uns in erster Linie mit der linken Hemisphäre an unsere Umgebung anzupassen versuchen und sie zu verstehen versuchen. Die linke Hemisphäre fördert die Macht des Menschen über seine Umwelt. Sie ist begründet auf einem Aspekt der Sinnesfunktion, nämlich der Empfindung. Der Empfindung ist Widerstand. Während die rechte Hemisphäre im Gehirn eingestellt ist auf Wesenserlebnisse, auf Charaktere, auf Zusammenhänge, nicht auf Einheiten, nicht in Erfassung und Bestimmung genauer Einheiten, sondern das Erfassen des Ganzen, der Abhängigkeit. Es ist das Schauen, wie es Klages beschrieben hat, das von der rechten Hemisphäre vermittelt wird. Aber diese Funktion kann sich nicht durchsetzen in der Praxis des Alltags und vor allen Dingen, wenn es um große, um politische Fragen geht, um Macht geht, um Sicherheit geht im Verhältnis zu möglichen Gegnern. Da muss die linke Hemisphäre mit ihren Funktionen bestimmen und was in der rechten Hemisphäre vermittelt werden könnte, bleibt unentwickelt, bleibt unbewusst, wird sogar verdrängt. Und das ist das Schicksal der Parapsychologie, gegen die sie sich wehrt. Sie wird vermittelt von der rechten Hemisphäre. Sie könnte uns ein anderes Weltbild geben, andere Zusammenhänge
deutlicher erleben lassen, wenn ich die linke Hemisphäre immer mit ihren Machtforderungen eben hier bestimmen werde. An sich ist es so, dass ursprünglich Religionen gebildet wurden mit Hilfe der rechten Hemisphäre. Aber die Religionsgruppen haben dann schnell sich mit der linken Hemisphäre vereinigt und sagen, wir sind die Richtigen, wir sind die Starken, die anderen sind die Falschen und haben gekämpft, um das Recht, ihr Recht zu betonen. Das heißt, sie haben die Religionskriege sind ein unnatürliches Ergebnis dieser Entwicklung gewesen, dass Erlebnisse, Einsichten, Vertiefungen des Lebens, die mit der rechten Hemisphäre geschaut und erlebt wurden, von der linken aufgegriffen wurden, um Machtgruppen zu bilden und sich durchzusetzen in der Geschichte. Sodass die Religionskriege mit die häufigsten Ursachen beinahe wurden für solche Machtentwicklung.
Ich sehe, wir sind ein bisschen in einem Zirkulus drin. Nämlich, solange nicht mehr Forschung vorliegt, wird die Parapsychologie nicht anerkannt. Und solange die Parapsychologie nicht anerkannt ist, kann nicht mehr geforscht werden. Es wäre sich vielleicht einmal die Frage zu stellen, könnte man irgendwo diesen Teufelskreis durchbrechen? Sehen Sie Mittel, Herr Heim?
Ich sehe da eine Möglichkeit. Ich meine, dass man immer auf Ablehnung stößt. Ich finde, das liegt aber auch, und ich meine, ich kann mich ja nun nicht als Parapsychologe bezeichnen. Das ist, meine Aufgaben liegen ja eigentlich ganz woanders, aber ich befasse mich mit diesen Dingen einfach um der Erweiterung des Weltbildes, die für mich wichtig ist. Ich möchte es gleich sagen, also ich bin der Literatur da nicht so bewandert, ich kenne mich in Experimenten nicht so gut aus, aber ich habe den Eindruck, dass die Ablehnung, der man allenthalben begegnet, möglicherweise aber auch auf die betreffenden Herren der Parapsychologie selber zurückgeht. Denn was ich immer wieder sehe, man kommt mit aus der Natur der Sache heraus nicht reproduzierbaren Phänomenen und sagt, das und das ist beobachtet worden. Worauf natürlich nun jeder Böswillige den Spieß umdreht und einfach sagt, naja Gott, nun weiß, was hier erzählt wird, was soll das? Das ist natürlich irre, wenn man sich das überlegt. So kann man eigentlich gar nicht argumentieren. Es gibt nämlich sehr viele Dinge, die nicht reproduzierbar sind. Ich denke zum Beispiel an Expeditionsreisen. Jemand kommt in früheren Jahrhunderten mit dem Schiff in irgendwelche unbekannten Gegenden, berichtet etwas. Kein Mensch ist drauf gekommen, zu sagen, der lügt. Nein, es war ein Reisebericht, der natürlich nicht reproduzierbar ist. Aber ich meine, so viel Reproduzierbarkeit. Aber ich finde, man redet vielleicht auch falsch. Im Augenblick ist es doch so, jedenfalls mir erscheint es so, wenn ich es von außen betrachte, dass die Parapsychologie in all ihren Modalitäten, ob das nun der Animismus oder Spiritismus ist, das jetzt egal, eigentlich doch nur seltsame Phänomene sammelt. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass alle diese Phänomene, wie es mir mal ein Herr der katholischen Kirche sagte, im Grunde genommen so lange bekannt sind, solange es denkende Menschen auf diesem Planeten gibt. Es sind immer wieder eigentlich neue Variationen, die dazukommen. Und nun ist ein solches Sammeln allein aber noch keine Wissenschaft. Was dieser Herr mir sagte, war ein Professor aus St. Augustin, er sagte, es war eigentlich das Gleiche, er hat mir das Wort aus dem Mund genommen, es wird jetzt Zeit, dass wir die geistigen Hintergründe dieser Vorgänge verstehen werden. Und zwar nun nicht eben, indem man Phänomene klassifiziert, sondern indem man sagt, so, welche Prinzipien stehen eigentlich dahinter? Wie hängt das mit dem menschlichen Leben zusammen? Was ist eigentlich der Elementarprozess des Lebens? Was hat es eigentlich mit dem auf sich, was in jedem von uns sagen kann, ich spüre in meinem tiefsten Inneren, dass ich existiere. Was hat dieses alles für eine Bedeutung im Gesamt, im Zusammenhang mit dem gesamten kosmischen Bild, das wir uns erschließen können. Diese Fragen sollte man eigentlich mehr in den Vordergrund stellen. Und letztlich kommt man dann nämlich zu der, wenn man sich gerade mit dem Hintergrund des Lebensprozesses befasst, und hier gibt es ja schließlich auch einige Arbeiten drüber, dann kommt man natürlich auch zu der Frage der Logik und der logischen Gesetzmäßigkeiten, die eigentlich dahinter stehen. Und wenn man auf dieser Basis diskutiert, dann kommt es auch an. Das habe ich immer wieder beobachtet. Ich meine auch Menschen, die nun grundsätzlich dagegen stehen. Ich habe sie immer wieder erinnert, Skepsis ist am Platze. Man sollte aber auch in gewissen Kreisen etwas skeptischer gegen die eigene Skepsis sein. Das kann überzogen werden. Und das scheiden auch viele Wissenschaftsjournalisten zu wissen. Ich will hier keinen Namen nennen, aber ich habe mal mit einem geredet, der nach meiner Auffassung sich sehr unfair benommen hat bei einer Fernsehsendung. Ich habe dem Herrn gesagt, mit mir hätten Sie das nicht machen können. Denn es gibt jetzt immerhin Arbeiten, die zeigen, dass man an gewisse Dinge, ich denke hier gerade an all dies, was mit der Thanatose zusammenhängt, das sind Dinge, die überhaupt nicht geglaubt zu werden brauchen. Das ist etwas, was man genauso lernen muss, wie man eine Sprache lernt oder wie man Chemie oder Physik lernen muss. Das muss man schlicht und einfach lernen. Und erst wenn man es gelernt hat, kann man mitreden. Und wenn man nun auf anderen Gebieten der Parapsychologie so weit kommt, dass man den Leuten einfach sagt, ja, Phänomene, die könnt ihr euch ja selbst produzieren, das ist jetzt nicht so das Problem. Nein, hier, bitteschön, wir bieten euch jetzt etwas an Wissen, was ihr erst einmal lernen müsst. Und wenn ihr es gelernt habt und habt den Qualifikationsnachweis gewählt, dann könnt ihr auch kritisieren.
Eben, man hat sich eigentlich...
Ich meine, das ist das eine. Aber ich möchte
man hat sich auf ein Nebengeleise vielleicht etwas manövrieren lassen, Herr Hestet.
Could I explain, sir, how the American parapsychologists deal with this problem that their research is not accepted or financed? And the finance is the important thing here. They have a tactic of doing it all with computers and electronics. And their experiments on psychokinesis are all done with circuits, which, of course, go wrong. They only go wrong when the humans, when the subjects appear. So, of course, this is really an experiment in psychokinesis. And these parapsychologists, of course, know this. But they do not say so. They say, rather, that we are working on the malfunctions of computers and electronics, and therefore you must pay us to do this work, because otherwise your machines will not work. And so the money comes, and there are many departments in American universities which do this work. In Europe, there is much less of this. Now, of course, this is only a strategy, tactic, because perhaps they do not advance our knowledge too much by these experiments, and I think perhaps even they realize this, but at least they are able to continue the work and support it, and I think we might also employ this tactic in Europe.
Thank you. Monsieur Larcher.
Excusez-moi si je parle en français. Excusez-moi. On m'entend. Excusez-moi si je parle en français. Je suis très agréablement surpris d'avoir entendu. Il insiste d'une façon absolument expresse sur le fait que, au moins dans le paradigme français actuel, la science est fondée sur le postulat de l'objectivité de la nature et que, en dehors de l'objectivité, tout le reste qui peut exister n'entre pas dans le domaine de la science, n'est pas scientifique. Or, il me semble que la grande révolution et la vraie révolution de cette seconde moitié de notre siècle, c'est que l'on voit par des disciplines très variées, aussi bien par la physique que par la sociologie et d'autres sciences de l'homme, l'on voit se réintroduire le sujet observateur et expérimentateur dans le domaine de la science. Et cela, c'est tout nouveau et c'est une révolution. Je m'en réjouis parce qu'elle finira dans quelque temps, dans 15 ans peut-être, puisque je le dis aujourd'hui, par lever chez nous le complexe de Galilée. En effet, pour la science objective, c'est le soleil qui est le centre de la nature proche. Tandis que pour une science qui réintroduit le sujet, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, c'est le sujet humain qui reste le centre informatique de l'univers.
Ich glaube, Herr Welti wollte sich zum Wort melden, ja?
Ja, ich möchte nur schnell als Nicht-Akademiker eigentlich der Wissenschaft doch noch etwas zugute reden. Es gibt Wissenschaftler, die sich mit nicht reproduzierbaren Phänomenen befassen, zum Beispiel die Astrophysiker, Entstehung des Planetensystems und solche Geschichten, oder dann Klimaentwicklung in der Erdgeschichte. Das sind alles nicht reproduzierbare Sachen. Und diese Leute haben doch nach meiner Erfahrung ein gewisses Verständnis, dass man sich mit solchen Problemen, wie wir das hier tun, befassen. Ich will nicht sagen, dass sie das einfach glauben, das ist klar, aber sie haben ein Verständnis dafür, dass man sich damit befasst. Und ich glaube, man findet schon unter den Wissenschaftlern auch Leute, die dafür ein Verständnis haben. Und wir sollten versuchen, uns nicht mit der Wissenschaft zu verfeinden, sondern wir sollten versuchen, doch uns irgendwie mit ihnen anzulegen und dann gemeinsam an diese Probleme herangehen zu können.
Das ist sicher der Fall. Es ist einzig wahrscheinlich das, dass die Wissenschaft als Ganzes vielleicht eine etwas starre Front bildet, so wie wir das vorhin beschrieben haben. Aber die Lichtblicke einzelner Wissenschaftler, die sich sehr interessieren, engagieren, das ist sicher da. Herr Welti möchte noch nachdoppeln.
Ich möchte nur noch ergänzend sagen, wir haben ja im Grunde genommen keine Not. Die Dinge sind ja so, wie sie sind. Entweder gibt es das Löffelbiegen oder es gibt es nicht. Es ist nur die Frage, es festzustellen. Wir können nicht mit dem Glauben daran, ob es das gibt oder nicht, die Sache beeinflussen. Wenn wir nicht daran glauben, dann heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Also die Tatsache steht fest, es ist genau wie mit dem lieben Gott. Entweder gibt es ihn oder gibt es ihn nicht. Es hängt nicht davon ab, ob wir an ihn glauben oder nicht. Also es gibt auch irgendwelche Theorien, die natürlich da tiefer gründen, aber im Prinzip ist es doch unsere Erfahrung. Die Sache ist einfach so, wie sie ist und wir dürfen uns nicht zu stark darauf anlegen, dass der Glaube die Dinge umstürzen kann.
Danke. Ja, nur schnell zwischendrin. Wir haben ja gestern in einem Workshop doch auch kleine Experimente gemacht und ich fände es an der Zeit, als eine kleine Erholung für die Podiumsteilnehmer, dass uns Herr Gruber mal kurz über diese In-vitro-Experimente mit seinen kleinen Biestern berichten würde.
Ja, also zunächst mal muss man vorschicken, dass diese Experimente unter Anführungszeichen also nicht in dem Rahmen durchgeführt wurden, wo wir ideale Versuchsbedingungen haben können. Trotzdem haben die beiden Biologen, Jörg Kallen und Christian Sengstag vom Biozentrum hier in Basel, bei denen ich mich nochmal recht herzlich für diese Experimente bedanken möchte, alles Mögliche getan, um ein relativ sauberes oder zwei relativ saubere Experimente in dieser Umgebung durchführen zu können. Ganz kurz gesagt, wurde Folgendes gemacht. Zwei der hier anwesenden Heiler, Keith Sherwood und John Clark, haben sich an zwei Bakterienexperimente herangewagt. Eines davon sah folgendermaßen aus, dass E. coli-Bakterien in einem Minimalmedium aus Glucose und Laktose als Energiequelle aufwuchsen. Und im Normalfall verbraucht zunächst einmal dieses Bakterium, wenn ich einen Fehler mache, dann bitte ich die Biologen, mich zu unterbrechen, zunächst einmal die Glucose, weil das für das Bakterium sozusagen einfacher ist. Es baut danach, nachdem die ganze Glucose abgebaut ist, in einer kleinen Phase der Ruhe sozusagen Enzyme auf, mit deren Hilfe sie schließlich das Bakterium dann auch die Laktose abbaut. Die Idee in diesem Experiment war, dass John Clark in diesem Fall versuchen sollte, durch paranormalen Einfluss schon diese Enzyme, die für den Abbau der Laktose vonnöten sind, vor dieser kleinen Latenzphase sozusagen aufzubauen, bevor also noch die ganze Glucose aufgefressen wurde, wenn man so möchte, damit sich auf der Grafik, also dann nicht mehr dieser kleine Knick ergibt, wo also diese Latenzphase sozusagen eintritt, sondern damit also eine direkte Linie dann sichtbar werden würde. Was passiert ist, ist ein unerwartetes Ergebnis zunächst gewesen. Und zwar ist, nachdem also offenbar die Glucose abgebaut war, wuchsen die Bakterien der von John Clark beeinflussten Lösung überhaupt nicht mehr weiter. Das heißt, man bekam dann einfach erst zunächst mal eine gerade Linie. Man könnte das nun interpretieren vom parapsychologischen Standpunkt aus. Hier war ein Psi-Effekt da, und zwar ein Psi-Effekt, der nun die Bakterien zu diesem gewissen Zeitpunkt nach dem Abbau der Glucose abgetötet hatte. Man kann natürlich auch vom biologischen Standpunkt zunächst einmal die Annahme machen, da ist irgendetwas falsch gewesen an diesem Experiment. Und das ist ja in den allermeisten Versuchen der Wissenschaft so, wenn man zunächst einmal ein unerklärliches Ergebnis bekommt, denkt man zunächst, man hat was falsch gemacht. Um nochmal genauer nachzufragen, es kann ein Fehler im System zum Beispiel gewesen sein. Und man kann eine endgültige Antwort praktisch nur bekommen, wenn man solche Versuche, die hier sozusagen als Demonstrationspilotexperimente gemacht wurden, unter besseren Kontrollbedingungen öfters nachvollzieht. Und wenn man dann mehrmals diesen Effekt erhält, dann kann man mit größerer Sicherheit sagen, dass hier Psi im Spiele war. Im zweiten Experiment mit Keith Sherwood waren es auch Kolibakterien, die hier beeinflusst werden sollten, allerdings in einer anderen Form. In diesem Fall befand sich die Bakterienlösung in einem Wasserbad von 30 Grad Celsius, und in diesem Wasserbad bleibt ein Virus, der sich in den Bakterien befindet, schlafend. Wird dann diese Bakterienkultur in eine erhöhte Temperatur gesetzt von 42 Grad Celsius, dann wird dadurch dem Virus ein Impuls sozusagen gegeben, aufzuwachen. Und dieser Virus zerstört dann das Bakterium und die Bakterien sterben ab. Die Frage war an den Heiler, ist es möglich, durch Handauflegen an der Flasche, während sie sich in diesem 30 Grad Wasserbad mit den schlafenden Viren befindet, die Bakterien so zu beeinflussen, dass beziehungsweise war die Beeinflussung erst dann geschehen, nachdem die Flasche in das Wasserbad mit 42 Grad Celsius gelegt wurde, also wo eigentlich die Viren aufwachen sollten. In diesem Fall sollte der Heiler Keith Sherwood versuchen, diese Viren trotzdem schlafend zu erhalten, sodass sie nicht die Bakterien zerstören. Also er sollte die Bakterienkultur in dem Fall erhalten. Keith hat nun bei diesem Experiment etwa 20 Minuten lang seine Hände an dieser Flasche angehalten. Das Resultat war ein bisschen zweischneidig, möchte man sagen. Es hat sich gezeigt, dass die Kontrollgruppe, das ist ein Kontrollexperiment, das nicht beeinflusst wurde, sich ganz so verhalten hatte, wie man es eigentlich auch erwarten würde. Nachdem also die Bakterien in das Wasserbad mit 42 Grad Celsius gegeben wurden, wurden die Viren offenbar freigesetzt und die Bakterien starben ab. Während die von Keith Sherwood beeinflussten, zunächst einmal nicht gleich abstarben, sondern da verzögerte sich offenbar dieser Effekt. Etwas später, so zeigt sich auf der Grafik, sterben allerdings dann auch diese durch den Heiler bis zu einem gewissen Grad beeinflussten Bakterien ab. Die Antwort, die man darauf geben könnte, auf dieses Experiment ist, auch hier müsste man neue Versuchsbedingungen ersinnen. Dieses Experiment haben beide Experimente, die Heiler, niemals vorher durchgeführt. Die Biologen selbst, die es aufgestellt haben, haben das auch mehr oder weniger ad hoc rasch erfunden für eine Demonstration hier. Und es hat sich auch gezeigt, dass eventuell die Hände des Heilers, die ja nun auch in dem Wasser waren, als eine Art Schutzmantel sozusagen gedient haben, sodass also diese 42 Grad, die Erhöhung, diese Temperatur nicht gleich zum Tragen gekommen ist, sondern erst mit einer Art Verzögerung und deshalb auf ganz natürliche Weise trotzdem die Bakterien mit einer etwas verzögerten Phase dann abgestorben sind. Also auch hier haben wir wohl einen Effekt bekommen, den man aber, wie so häufig bei einem Pilotexperiment oder bei einem allein dastehenden Experiment, nicht eindeutig einer Psi-Erklärung sozusagen zuführen kann. Hier genauso. Man müsste mehr experimentieren. Das Problem, das hier häufiger angesprochen wurde, sind die Finanzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Manpower. Es gibt auch gar nicht so viele Leute, die sich nun tatsächlich mit Parapsychologie wissenschaftlich, sagen wir mal, auseinandersetzen. Es gibt sehr viel Interesse, aber nur sehr wenig tatsächlich gute Experimente und Experimentalserien, die dann zu einem Resultat führen können, das uns auch auf rein empirischer Basis weiterführen kann.
Danke sehr. Also man sieht doch einerseits, wie man experimentieren könnte, dass hier ein großes Feld da wäre, Finanzen und Experimentatoren vorausgesetzt. Ich glaube, dann könnte man einige Leute beschäftigen damit. Dann zum Experiment selber. Ja, man darf nicht erwarten, dass Experimente ebenso schnell gemacht werden können. Das ist leider der Fehler, den man immer denkt. Denn sonst müssten ja nicht in Laboratorien manchmal Leute jahrelang an etwas arbeiten. Das war schon in den Anfängen der Physik so. Cavendish hat ja 12 Jahre daran gearbeitet, seine Gravitationswaage zu entwickeln, um die Gravitationskonstante, etwas Lächerliches, möchten wir heute sagen, zu messen. Herr Hastedt hat noch ein Experiment gemacht mit Silvio diesen Morgen. Haben Sie, you made an experiment with Silvio. I see. Yes. Could you report on it?
This is hardly an experiment, but I suppose it is an observation. We have had here Silvio Meyer, who I think is one of the best known metal benders in Europe. And while we were having lectures this morning, I sought out Silvio and spent perhaps half an hour, 50 minutes with him, because I have never met him before, and I was very interested to know what he was like. I did not ask him to perform for me, because I asked him if he had performed in his session last night, and he said no, we were showing films. So I thought, he does not want just to bend spoons. So I said nothing, but I tried to talk to him in a sympathetic way, and of course before 1 or 2 minutes he had a spoon and he was bending it. Now I have explained all the time here that I do not like experiments in which you touch the spoon. And I am afraid that this was such an experiment, because this was what was happening, and I would accept this. It was either this or nothing. I was not going to say to Silvio, please, we will allow no touch at all. I shall say this to him one day, and we shall do such experiments. But at least I was able to ensure, to my satisfaction, that he was not using manual force. I have 10 years' experience of this with certain conjurers and certain metal benders who do use force, and this experience enables me to make this statement. For example, Silvio held the spoon at... First of all, I inspected the spoon before we started. It was not his spoon. It is quite a strong spoon. Secondly, I did ensure that he held it at the end, like this. I have 3 spoons here, because he worked with 2 of these. And my eyes were as close as this to the spoon, and I observed that he was stroking quite lightly, yes? And if he pressed, then you could see that the spoon would fall rather. In other words, his technique was as though some scientists, and I think some of these are present, have told him, you must never do like this. You must hold very delicately in the manner of an artist, for he is, of course, an artist. Well, you can see that there is not very much bending, but it doesn't have to be very much, provided it is enough for us to be sure that there was such an effect. So therefore, I have compared the spoon with the center one, which was not experimented with, and there is also one on top, which he was trying to bend upwards, and which there is a small effect. I would not be quite certain, but I am certain of the effect on this one here. Well, you see, that is not a... After 10 years of stroking spoons, that is not much of an experiment, but it is the best I can do, and it is quite informal. And I would like to discuss this with everyone afterwards in detail to see, perhaps, where I could have been mistaken. I do not believe that we must take these things on trust. I have some sympathy for these people, and there are some here who say, I have not seen it. What am I to believe? Well, we must continue to study and to work, and even with such simple experiments as stroking a spoon, to learn in what way we could be mistaken. But I have spent all my life in observations of physical things, and I know quite a lot about the properties of metal and how easy or difficult it is to bend it with one hand or one finger and so on. I have trained with conjurers, and I do not think I was mistaken with this.
Herzlichen Dank über diesen Rapport der Schwarzbiegerei von Silvio mit Herrn Hastedt zusammen. Es hat sich Herr Schiebeler schon lange zum Wort gemeldet zum vorigen Thema.
Zum Abschluss der Frage, warum die Parapsychologie auf solchen Widerstand stößt, noch eine Bemerkung. Auch in den normalen Naturwissenschaften hat es bei neuen Erkenntnissen, bedeutenden Erkenntnissen, diesen harten Widerstand gegeben. Ich möchte nur 2 Beispiele anfügen. Der eine wurde ja schon angeschnitten von Dr. Larcher. Die Erkenntnisse von Kopernikus, dass die Sonne der Mittelpunkt unseres Planetensystems ist, hat ja 300 Jahre gedauert bis zum Durchsetzen. Erste Hälfte des 16. Jahrhunderts hat er diese Erkenntnis ja publiziert. Man glaubte damals, dass die Verbreitung solchen Wissens das theologische und politische System irgendwie erschüttern würden. Und deswegen setzte der Kampf dann ein, der katholischen Kirche dagegen bis zum Jahre 1835, als nämlich die Bücher des Kopernikus von der Liste der verbotenen Bücher gestrichen wurde. 300 Jahre hat das also gedauert, bis der Widerstand endgültig erloschen war. Und ein anderes Beispiel noch, das betrifft die Meteore. Die Meteore sind ja Körper, die aus dem Himmelsraum kommen, auf unsere Erde fallen und dann dort verglühen und die man dann eben als Sternschnuppen am Himmel sehen kann. Man glaubte bis um 1800 herum, dass diese Steine, die da glühend am Himmel zu sehen sind, von Vulkanen ausgeworfen würden. Ein deutscher Physiker namens Chladni stellte dann eine andere Theorie auf, nämlich, dass diese Steine aus dem Weltraum kämen. Chladni war ein Mann, der bekannt geworden ist durch die sogenannten Chladnischen Klangfiguren, Beginn des 19. Jahrhunderts. Man hat ihn erheblich angegriffen. In Frankreich Laplace, der berühmte Naturforscher, mit Heftigkeit, absoluter Unsinn, völlig undenkbar. Es hat etwa 50 Jahre gedauert, bis sich auch diese Erkenntnis durchgesetzt hat, dass die Meteore tatsächlich aus dem Weltraum kommen. Und so geht es auch der Parapsychologie. Wir müssen warten. Max Planck, der bedeutende deutsche Physiker, hat einmal zu diesem, nicht zur Parapsychologie, sondern allgemein zu neuen Erkenntnissen gesagt, neue Erkenntnisse setzen sich nicht dadurch durch, dass die anfänglichen Gegner überzeugt werden, sondern dadurch, dass diese aussterben.
Ja, und es ist eigentlich anzufügen, dass die Sprache heute fast etwas ziemlicher geworden ist als damals zu Laplace-Zeiten. Da ist man also noch viel brüsker aneinander gefahren als Wimmers und Ähnliche das heute tun. Herr Kranz?
Apropos Meteoren, hat ja ein französischer Akademiker gesagt, es können keine Steine vom Himmel fallen, weil keine Steine im Himmel sind.
Ja. Herr Welti?
Darf ich nur noch ganz kurz sagen, der erste Satz von Ihnen, der diese Diskussion generiert hat, da haben Sie gesagt, dass wir ein reichhaltiges Maß an Experimenten und Erfolgen eigentlich haben. Und das ist vielleicht auch, wir müssen das einfach sehen, ein bisschen eine verzerrte Optik, weil wir hier, die meisten hier, befassen sich mit diesen Dingen. Und wir kennen natürlich viele Experimente und viele Erfolge, aber ich hätte bald gesagt, die normalen Leute draußen, die haben das eben nicht. Ich meine, im Ganzen gesehen haben wir doch ein sehr spärliches Maß an Erfolgen und an Experimenten, obschon die gut belegt sind, also die Quantität ist nicht da. Und das müssen wir einfach auch immer wieder ein bisschen sehen, dass das diese Schwierigkeit eben aufbeschwört. Es wird nicht so gut damit ankommen.
Ja, ja.
Das ist ja immer unser Problem. Das sagt Silvio auch immer. Ich sollte jeden Tag, 200 Löffel biegen, jeden Menschen einfach vor der Nase und dann wäre das Problem gelöst. Aber das geht eben nicht.
Ich meine, das ist ja gerade von unserer Tagung das Hauptproblem der Informationsverbreitung. Das ist ja vielleicht das erstmalige und einmalige dieses nun jährlich stattfindenden Kongresses, dass wir eben versuchen, nicht ein Gespräch unter Fachleuten anzustreben, sondern die Informationen, die unter den Fachleuten lagern, etwas breiter auszufächern. Wobei wir natürlich überzeugt sind, dass eine ganze Anzahl unter ihnen ebenso als Fachleute anzusprechen sind oder fast so anzusprechen sind wie hier. Aber das kann ja noch größere Wellenkreise machen nächstes, übernächstes Jahr. Es war Herr Sinkowski, ja.
Ich möchte eigentlich zwei Dinge sagen. Das eine ist mehr eine Information, weil ich sonst wiederholen müsste, was schon gesagt wurde. Wir müssen wohl geduldig sein, diese Revolution, die sich da eventuell anbahnt oder von der wir hoffen, dass sie sich anbahnt, verläuft langsam. Und es gibt ein sehr schönes Buch von Thomas Kuhn, der diese historischen Verläufe untersucht hat. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, dann wundert man sich eigentlich nicht, dass es so lange dauert, bis ein solcher Paradigmenwechsel, also ein Wechsel von einer eingefahrenen Vorstellungswelt in eine neue, andere oder erweiterte sich wirklich durchgesetzt hat. Der zweite Punkt betrifft eigentlich noch immer die Frage, warum ein so großer Widerstand da sein mag, sagen wir von Seiten der Konservativen. Ich möchte ein bisschen anschließen an das, was Herr Dr. Nägeli-Osjord sagte. Das mag mit der psychischen Konstruktion, mit der Emotionalität zusammenhängen, aber noch mit einem Punkt. Dem normalen Menschen, der solche Dinge zum ersten Mal erfährt oder damit konfrontiert wird, kommen sie sicher im Vergleich zu seiner täglichen Lebenswelt als unheimlich und bedrohlich eventuell auch vor. Um es etwas scherzhaft zu sagen, es gibt irgend so ein Liedchen von unserem Liedermacher Reinhard May, wo es heißt, mach meine heile Welt kaputt. Die Menschen heute haben sich in diese, ja, Annabelle hieß das Mädchen, die sollte es dann machen. Vielleicht war das ein psychokinetisches Medium. Nun, man sollte also klar erkennen, dass diese materialistisch fundierte und industriell realisierte Welt uns in einen Zustand der Sicherheit gewiegt hat, in der die wenigsten Leute den Mut haben, darüber nachzudenken, dass ihr Leben eventuell auch einmal zu Ende geht. Oder wenn schon, dann aber den Versuch zu machen, das maximal Mögliche an Bequemlichkeit und ähnlichen Dingen herauszuholen. Wenn diese parapsychologischen Dinge im größeren Rahmen real sind, dann sind sie dieser Einstellung, dieser menschlich an sich ja verständlichen Einstellung, weil sie aus der ganzen Erziehung heraus erwächst, natürlich bedrohlich. Und man könnte vielleicht nicht mehr so unverbindlich dahin leben, wie das heute im Allgemeinen geschieht, wenn man wüsste, dass das Leben nach dem Tode möglicherweise davon abhängt, wie man vor dem Tode sich verhalten hat.
Das Stichwort des Paradigmenwechsels müssen wir dann aufgreifen. Eben, was hat das Ganze für einen Sinn? Herr Heim hat es auch schon gestreift. Aber jetzt bitte noch, Monsieur Larcher.
Je pense qu'il faut faire une distinction entre les rythmes d'adaptation personnelle et les rythmes d'adaptation à l'échelle sociale. Quand j'étais médecin du travail, j'avais 27 médecins dans mon service. Et quand une loi en France nous paraissait perfectible, les plus jeunes des médecins disaient « Oh, il faut que ça change dès l'année prochaine ». Et je leur disais « Attendez, nous serons heureux si la loi est changée dans 15 ans ». Ça a toujours été le cas. Il a toujours fallu une demi-génération pour obtenir un changement après petites expériences, puis plus grandes et puis une certaine prudence pour obtenir un changement de loi applicable à la collectivité française. De la même manière, en parapsychologie, il ne faut pas croire qu'il soit souhaitable ni bon de provoquer des explosions de changements de paradigme. Il faut au contraire respecter un certain rythme, une certaine prudence, une certaine hygiène mentale pour que tout le monde ait le temps de s'habituer avec des implications peut-être politiques ou autres auxquelles on a fait allusion tout à l'heure. Il y a aussi des rythmes encore plus lents, et je pense ici aux modalités d'expression de la parapsychologie. Actuellement, il y a une fascination sur les fourchettes et les cuillères qui sont des symboles de la société de consommation, et puis les montres molles qui sont les signes des temps. Mais il faut se dire que c'est la sortie motrice. Il y a eu une entrée sensorielle sous forme d'images surréalistes lorsque, 30 ans avant, Salvador Dali peignait des cuillères tordues et des montres molles.
Nun, wenn auch schon diese Paradigmenwechsel nicht übermorgen zu erwarten sind, dann wäre jetzt vielleicht doch noch die Frage zu stellen, was erwarten wir denn von diesen Paradigmenwechseln? Und ich kann nicht umhin, doch noch einmal Schopenhauer zu zitieren, der einmal geschrieben hat, die in Rede stehenden Phänomene sind, wenigstens vom philosophischen Standpunkt aus, die Betonungen von mir, unter allen Tatsachen, welche uns die gesamte Erfahrung uns darbietet, ohne allen Vergleich die wichtigsten, daher sich mit ihnen bekannt zu machen, die Pflicht eines jeden Gelehrten ist. Also sehen, es ist auch nicht neu. Jetzt also noch so ein paar Minuten die Frage, wo sehen wir die neuen Paradigmen am Horizont? Monsieur Larcher.
Je ne voudrais pas trop accaparer la parole, mais je dois dire que j'ai été extrêmement frappé dans ce congrès lorsque j'ai entendu de la part d'orateurs différents venant de pays différents et de disciplines différentes une convergence qui m'a paru tout à fait extraordinaire chez certains vers la notion, une ouverture non théologique, vers la notion de transcendance, d'infinitude, de totalité, ce qui est vraiment une nouvelle ouverture à partir de faits naturels, car ce sont des faits naturels, je pense, vers quelque chose qui, pour certains, apparaîtra comme paranaturel ou supranaturel, mais d'une manière générale, c'est une ouverture vers la transcendance. Voilà ce qui m'a frappé au cours de ce congrès.
Weitere Gedanken zu eben, was sollen die neuen Paradigmen, wohin führt uns das Ganze, was ist der Sinn? Herr Heim?
Meine, ein Paradigmenwechsel in der Wissenschaft kann niemals so verlaufen, dass man sagt, das, was wir bisher erarbeitet haben und wissen, ist plötzlich ungültig. So etwas geht nur mit Gedankengebäuden, nicht aber mit den Fakten der Naturwissenschaften, die bekannt sind. Das ist ein Wissen, das wird immer bleiben. Ein Paradigmenwechsel selber kann diese Fakten nicht ändern. Denn ob ich das Paradigma der Wissenschaft wechsle oder nicht, ein Stein fällt immer nach unten und Wasser wird nicht nach oben fließen. Es gibt bestimmte Naturgesetze quantitativer Art, die nicht beseitigt werden können. Was aber möglich ist, wäre eine Offenheit demjenigen gegenüber, was jenseits des erfundenen Daches liegt, wie es vorhin sprach. Ich könnte mir vorstellen, dass man zwar vom Fundament des Bekannten ausgeht und versucht, auf indirektem Wege noch Unbekannte, aber uns verhältnismäßig nahe, um es ganz bescheiden auszudrücken, nahe Bereiche dieser uns in ihrem Wesen völlig unbekannten, übergeordneten Weltganzheit zu erkennen und so unser Bild nach oben ja ohnehin offen ist, zu erweitern, den Horizont zu erweitern und in der Hoffnung, dass wir zumindest so viel von dieser uns unbekannten, übergeordneten Ganzheit erschließen können, Kraft des Erkenntnisvermögens, dass wir gewisse Bereiche menschlichen Daseins damit abdecken können, um unseren Mitmenschen die Angst zu nehmen, die Angst vor der Zeit, die Angst vor ihrer zeitlichen Begrenztheit und dass wir ihnen vielleicht die Tränen abtrocknen können und dass wir ihnen zeigen können, welche Maßstäbe an das menschliche Leben vom Kosmos selbst angelegt werden, damit ein unerlässlicher Gesinnungs- und Bewusstseinswandel sich vollzieht. Meine Damen und Herren, denken Sie bitte immer daran, das, was wir heute erarbeiten, kann die Religion der Masse von morgen sein? Möchte ich an die Verantwortlichkeit appellieren. Aber vielleicht können wir durch ein Erkennen, ein klareres Erkennen aller dieser Dinge des Menschseins schlechthin diesen Bewusstseinswandel noch rechtzeitig erreichen. Denn, meine Damen und Herren, viel Zeit ist nicht mehr. Mit heutigen Technologien, aber einem Bewusstsein, das der Steinzeit entspricht, ist der Mensch durchaus imstande, auch ohne Pershing 2 Cruise Missile und SF-20-Raketen, diesen Planeten in verhältnismäßig kurzer Zeit unbewohnbar zu machen. Sofern es nicht zu einem Bewusstseinswandel kommt, darin sehe ich den Sinn aller dieser Arbeiten und anderen Sinn kann es gar nicht haben.
Ich glaube, Herr Heim hat das ausgesprochen, was wir alle sagen wollten, und ich möchte eigentlich das als Schlusswort betrachtet haben wollen. Unser Podiumsgespräch sei damit abgeschlossen für heute. Ich danke Ihnen.